Ja, das eine ist sozusagen die Umsetzung der Intelligenz in Wissen. Lernen setzt immer Wissen voraus. Wissen heißt, ich habe etwas über ganz konkrete Anforderungen abgespeichert, wie die Situation ist und welche Handlungsmöglichkeiten ich habe. Und Intelligenz ist eher ein Prozess, der sozusagen dafür sorgt, dass ich Wissen effizient ablegen und wieder aufrufen kann. Man könnte es auch als Schmiermittel in einer Maschine bezeichnen.
Welche Formen der Intelligenz gibt es? Ich habe Begriffe gelesen, kristalline Intelligenz, fluide Intelligenz. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das sind relativ klassische Intelligenzmodelle, wo man eben natürlich sagt, Intelligenz hat schon was mit Effizienz im Gehirn zu tun, wie gut das dort verdrahtet ist und so weiter. Aber gleichzeitig entwickelt sich natürlich auch Intelligenz in Abhängigkeit von den Lerngelegenheiten. So wie wir heute Intelligenz messen, wird vorausgesetzt, dass Menschen beispielsweise Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben. Und dann geht es eben darum, wie man im Prinzip aus bestehendem Wissen, aus bestehenden Kompetenzen neue ableiten kann. Schlussfolgerndes Denken ist so eine zentrale Komponente der Intelligenz. Und ich muss natürlich schon gewisses Wissen haben. Also ein typischer Intelligenztest ist Zahlenreihen fortsetzen. 3, 6, 9, 12, was kommt als nächstes? Ist keine schwere Aufgabe, man kann sie aber beliebig schwer machen. Dazu muss ich natürlich erstmal Zahlen kennen. Und im Endeffekt bezeichnet man als kristalline Intelligenz quasi die schlussfolgerndes Denken in Bereichen, wo man vorher was gelernt haben muss. Wenn ich sprachliche Analogien zum Beispiel Tests dazu lösen soll, dann muss ich natürlich ein großes Vokabular haben, wo man eben ja voraussetzt, dass man erstmal Lerngelegenheiten brauchte. Das bezeichnet man weitgehend als kristalline Intelligenz.
Und die fluide Intelligenz ist dann?
Ja, das sind Intelligenztests, die wenig Lerngelegenheiten voraussetzen. Wenn es darum geht, relativ schnell ein Bild zu erkennen, habe ich das schon gesehen oder nicht? Oder wenn es darum geht, aus einfachen Mustern, wo ich nicht etwas wie bei Zahlen oder Buchstaben kompliziert gelernt haben muss, wenn es da um schlussfolgerndes Denken geht, dann bezeichnet man das als die fluide Intelligenz. Fluid heißt eben, das war von Anfang an da, das ist eher sozusagen die Gehirneffizienz, während eben die kristalline Intelligenz die Summe aus Gehirneffizienz und dem bestehenden Wissen ist.
Sie haben gerade davon gesprochen, das sind dann Intelligenztests. Das lässt darauf schließen, dass es mehrere Formen von Intelligenztests gibt und nicht den einen Goldstandardtest, der das gesamte Spektrum abbildet.
Ja, es gibt sehr viele Intelligenztests, natürlich für unterschiedliche Altersgruppen. Ich kann die Intelligenz zuverlässig so ab 7, 8 Jahren messen und sehr zuverlässig ab 12 Jahre. Aber natürlich muss ich Kindern an, die hatten ja noch weniger Lerngelegenheiten, denen muss ich andere Tests geben als Erwachsene. Wenn ich wirklich im hochbegabten Bereich noch differenzieren will, muss ich einen Test anders aufbauen. Und man kann auch eben unterschiedliche Modalitäten heran. Es gibt sprachliche Tests, es gibt numerische Tests und es gibt räumlich-visuelle Tests, wo man beispielsweise Muster bei geometrischen Figuren erkennen muss. Aber das Besondere ist schon, dass egal, ob ich sprachlich, verbal oder räumlich-visuelles Material heranziehe, es gibt immer Zusammenhänge. Also wer in einem gut ist, der ist auch im anderen nicht ganz schlecht. Die Tatsache, dass ganz unterschiedlich aussehende Tests doch recht substanziell miteinander korrelieren, spricht eben dafür, dass es eine allgemeine Intelligenz gibt.
Jetzt gibt es Menschen, für die ist so ein Intelligenztest unter Umständen ganz entscheidend für den weiteren Lebensweg und den möglichen Bildungsweg auch. Also ob ich jetzt einen Förderbedarf habe zum Beispiel oder wie Sie auch gesagt haben, ob ich eine Hochbegabung habe und dementsprechend gefördert werde. Wie reliabel sind denn diese Tests, wenn es um Intelligenz geht, wenn es um so etwas Entscheidendes geht wie zum Beispiel Bildungswege?
Von allen psychologischen Tests sind die Intelligenztests mit Abstand die zuverlässigsten und reliabelsten, was aber nicht heißt, dass sie perfekt sind. Das heißt, wenn ich Ihnen zweimal hintereinander einen ganz ähnlichen Test vorgebe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie genau die gleiche Punktlandung haben. Es gibt immer kleine Abweichungen, die mal aufgabenspezifisch sind oder weil sie mal sich gerade im Moment etwas schlechter fühlen als vorher. Das hat natürlich einen Einfluss. Die Messung von Intelligenz hat einen Fehler, der deutlich größer ist als beispielsweise die Messung der Körpergröße oder des Körpergewichtes. Von daher ist es wichtig, wenn man eine Individualdiagnose macht, also wenn man wirklich sagt, ich werde jetzt mit diesem Menschen einen Intelligenztest machen und davon hängt relativ viel ab, dann sollte man mehrere Tests machen, dann zu unterschiedlichen Tageszeiten, vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Tests und daraus beispielsweise dann den Mittelwert ableiten. Es ist immer problematisch, wenn man Gruppentests vorgibt und dann einfach einen Cut-off hat. Wenn es eine Diskrepanz gibt, die Eltern meinen, das Kind soll aufs Gymnasium, die Lehrperson sagt nein, dann würde ich sagen, da muss wirklich ein Psychologe, der verantwortungsvoll ist, mehrere Tests durchführen.
Welche Rolle spielt denn der Intelligenztest bei der sonderpädagogischen Diagnostik? Ist das das Einzige, was man macht oder ist es das Wichtigste, was man macht? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist jetzt nicht ganz mein Spezialgebiet, ich bin ja eher auf der anderen Seite. Aber da ist natürlich schon mal der Punkt, wenn ein Kind unangenehm in der Schule auffällt, nicht richtig lernt, dann macht man einen Intelligenztest und es hat trotzdem vielleicht einen Wert von 95 oder was auch immer, dann würde man schon mal sagen, das Kind hat keinen sonderpädagogischen Bedarf. Da gibt es andere Probleme. Wenn jetzt wirklich ein Kind einen Wert unter 80 hat, dann würde ich, wenn ich Psychologin in diesem Bereich wäre, noch zwei andere Tests machen und dann überlegen, in dem Fall geht es ja darum, was ist das Beste für das Kind. Und Sonderpädagogik soll ja keine Strafe sein, auch wenn es zu meiner Zeit, als ich noch jünger war, irgendwie immer so wie eine Strafe verkauft wurde, sondern es soll ja wirklich Kindern, die im Regelbereich sich nicht entfalten können, helfen. Das heißt, dann muss man sich wirklich gut überlegen, wird dieses Kind besser gefördert, wenn es eben in eine andere Schule geht beispielsweise. Aber da hat sich ja auch politisch viel geändert. Inzwischen gibt es ja die Integration. Man kann nicht einfach unliebsame Kinder in die Sonderschule abschieben, damit man sie los ist.
Das Stigma Förderschulabschluss, das gibt es allerdings immer noch. Man liest immer wieder in Berichten in den letzten Jahren noch, dass Menschen mit einem Abschluss von einer Förderschule das Gefühl haben, sie haben einen nutzlosen Abschluss. Auf dem Arbeitsmarkt werden sie nicht richtig gesehen.
Also man muss sich bei Kindern, die eben nicht stromlinienförmig sind und wo man weiß, sie lassen sich nicht einfach integrieren, muss man wirklich sehr genau hinschauen. Es gibt natürlich klar Kinder, die Defizite haben, wo klar ist, sie können in einer Behindertenwerkstatt sich entfalten, aber auf dem normalen Arbeitsmarkt wird es nicht so gut klappen. Man sollte nur bei Menschen, wo klar ist, die können nicht einfach selbstständig leben und selber Entscheidungen treffen, für die muss man ja sowieso eine andere Lösung finden. Ansonsten finde ich eben stigmatisierende Abschlüsse wie Sonderschule, finde ich tatsächlich ein Problem. Da muss man sich wirklich genauer überlegen, was kann dieser Mensch, wenn er eben doch noch einige Kompetenzen mitbringt, wo könnte dieser Mensch sich sinnvoll einbringen, was ja fast eigentlich jeder Mensch möchte.
Sie haben gesagt, Intelligenz entsteht in Abhängigkeiten der Lerngelegenheiten. Das bedeutet, wenn ich das richtig deute, eine Förderschule muss andere, bessere, intensivere, angepasste Lerngelegenheiten schaffen. Gehen Menschen dann raus mit einer gesteigerten Intelligenz zum Beispiel aus solch einer Förderschulbildung? Gelingt dieses Angebot an Lerngelegenheiten?
Es geht natürlich vor allen Dingen darum, also das Ziel ist ja, der Bildung ist ja, wir gehen in die Schule, das hehre Ziel ist gesellschaftliche Teilhabe. Man soll die Möglichkeit haben, im Rahmen eben seiner Fähigkeiten für sein eigenes Leben zu sorgen und vielleicht auch seine Ziele umzusetzen. Dazu gehört einfach, man muss lesen, schreiben und rechnen lernen. Ohne Schriftsprache und ohne Basismathematik geht es nicht. Und da ist es natürlich einfach so, wenn Kinder bis zur dritten Klasse, auch wenn sie eine sehr gute Lehrerin oder einen Lehrer hatten, einfach nicht richtig lesen, schreiben und rechnen gelernt haben, dann ist es schon sinnvoll, dass sie extra Unterricht bekommen, dass es noch ein bisschen anders gemacht wird mit diesen Kindern, als man es im Regelfall macht, wo die meisten Kinder recht problemlos das selber lernen. Also von daher ist der Punkt eher, dass man wirklich sagt, wenn man wirklich nicht mehr mitkommt in der Regelschule und nur noch seine Zeit absitzt, dann muss man einfach eine andere Art von Unterricht bekommen.
Und gelingt das? Ist das realistisch? Also ist der Outcome so zu bewerten, dass diese Versorgung gewährleistet ist?
Ich würde sagen, schon. Das sind natürlich Menschen, die Defizite haben, die nicht einfach zu beheben sind. Das heißt, man darf auch natürlich dann nicht die gleichen Ziele haben. Also man kann nicht erwarten, dass sie irgendwann Differentialrechnung verstehen, wenn sie nur möglichst viel Einzelunterricht kriegen. Man muss realistische Ziele haben. Sie sollten möglichst eben lesen, schreiben und rechnen so lernen, dass sie einfache Informationen verarbeiten können. Es ist natürlich schwer zu sagen jetzt, ob es noch eine bessere Möglichkeit gegeben hätte als das, was sie bekommen haben. Aber ich denke, man kümmert sich schon sehr um Kinder, die nicht so leicht lernen wie andere.
Ja, das heißt aber im Endeffekt ist die Baustelle nicht der Intelligenztest an sich, sondern der spätere Umgang auf dem Arbeitsmarkt und eine fortbestehende Stigmatisierung, dass man vielleicht zu wenig Verständnis hat für die Menschen.
Würde ich sagen, also da ist wirklich der Punkt, dass man sagt, ja, vielleicht ist da gar nicht der Abschluss das Entscheidende, sondern wenn man dann mal wirklich einfach gezielte Tests hätte, was brauche ich für bestimmte Berufe. Wenn es eher ein Beruf ist, der keine so besonders hohen Anforderungen stellt, dann müssen wir einfach mal schauen, ja, was können die Menschen, die jetzt diese Sonderbeschulung bekommen hatten? Und dann findet man vielleicht durchaus heraus, dass sie mindestens so gut lesen und schreiben können wie jemand, der gerade so den Hauptschulabschluss geschafft hat. Von daher verlassen wir uns vielleicht manchmal zu häufig auf die abgebende Institution, auf die Zeugnisse, anstatt eben nochmal gezielt zu schauen, was brauche ich für eine bestimmte Ausbildung und bringt die Person das mit, auch wenn sie eben in einer Sonderschule war.
Und gibt es diese Tests?
Da gibt es schon eine Menge, was sich so entwickelt und das muss man natürlich auf die jeweiligen Berufe auch zuschneiden dann. Also auch bei einfachen handwerklichen Berufen, sehr einfachen Berufen braucht man ja ein bisschen Schriftsprachkompetenz und Rechenkompetenz. Und möglicherweise könnte man mal finden, dass jemand, der eben eine Sonderbeschulung bekommen hat, das im Endeffekt doch besser hinkriegt als jemand, der gerade so durch die Hauptschule gegangen ist. Aber wenn man einfach sagt, Hauptschulabschluss zählt immer mehr als Sonderschulabschluss, dann hätten die Leute eben Pech gehabt. Das heißt, dann würden sich die Bemühungen, die man eben unternommen hat, damit Menschen mit schwierigen Ausgangsvoraussetzungen trotzdem einigermaßen zurechtkommen, die wären dann für die Katz gewesen.